Der Lesungstext war etwas länger und der Predigtext ist auch etwas länger. Ich hoffe, ihr könnt noch so viel aufnehmen. Matthäus 18, 21 bis 34. Ich habe ihn gleich mal da oben hinprojizieren lassen, dann könnt ihr ihn auch ein bisschen mitlesen. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? In der Elberfelder Übersetzung hier geschrieben. Bis siebenmal. Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihm und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, ward kniefällig und sprach: Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er griff und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihm und sprach: Habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt hatte. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder vom Herzen vergeben. Die Botschaft könnte man heute nennen, eine Botschaft dieses Gleichnisses ist: Gottes Gnade verstehen und sie dann auch leben. Da stellt Petrus Jesus eine Frage, wie oft man vergeben müsse. Jesus hatte ja neue Regeln aufgestellt, keine Rache üben, nicht richten, die Feinde lieben. Das waren neue Verhaltensregeln, erstmal neue Gebote inmitten der Unzahl für Gebote des damaligen Judentums und dem Einfluss der geltenden Lehrtradition damals. Petrus fragt Jesus in typisch jüdischer Denkweise: Wie oft muss ich etwas tun, bis der Forderung Genüge getan ist und die Gerechtigkeit erfüllt ist? Wann ist das Gebot erfüllt? Und Jesus antwortet mit einer Übertreibung und führt damit die Frage des Petrus eigentlich ins Absurde. 7 mal 70 mal. Das heißt natürlich nicht, dass nach 490 Mal vergeben nicht mehr vergeben werden muss. Denn im Folgenden erzählt Jesus ein Gleichnis, in dem die Schuld genauso absurd hoch ist, dass sich die Frage nach der Höhe der Schuld, nämlich 10.000 Talente, oder der wiederkehrenden Häufigkeit einer Schuld, wie oft, nämlich 7 mal 70, nicht stellt. Ich habe jetzt da mein Ding, ich hoffe es klappt. Ist immer spannend mit der Technik. Können wir einmal weitermachen? Ah, so, geht nicht. Machst du mal weiter? Ah ja, nochmal die Rechnung. Also, ein Talent ist eigentlich ein Fetzner Silber. In anderer Übersetzung. Wenn man das mal hochmessen, dann sind ein Talent 6.000 Denare und 110.000 Talente 60 Millionen Denare. Und ein Denar ist in der Bibel eigentlich, soweit man das sagen kann, ein Tageslohn. Jetzt haben wir ja seit Donnerstag, wissen wir, wie viel der Mensch mindestens verdienen muss. Das wäre schön, passt heute für die Rechnung, also 8 Stunden mal 8,50 Euro. Tageslohn brutto 68 Euro. Mal 60 Millionen haben wir eine Summe von 408 Millionen, beziehungsweise 0,408 Millionen Euro. Diese Summe ist absurd hoch, die kann kein Mensch, kein Normalverdiener jemals in seinem Leben abbezahlen. Wir können es auch anders sagen, 200.000 Tageslöhne sind das. Demgegenüber diese relativ kleine Schuld des Mitknechtes, 100 Denare, machen dann eben 100 Tageslöhne, 6.800, das ist überschaubar. Das kann, könnte man theoretisch auch abarbeiten. Ja? Also das ist so ein kleiner Bankkredit. Wenn man das nochmal in einem anderen Bild aussieht, eine verschwindend kleine Summe und eine riesige Summe, die dem Knecht erlassen wurde. Das nur mal zur Mathematik der Bibel. Was passiert mit Menschen, denen Jesus begegnet in Anbetracht ihrer Schuld? Und da müssen wir mal einmal ein anderes Gleichnis nehmen, nur ein kleiner Ausschnitt. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war Sünderin, Lukas 7. Als sie vernahm, dass Jesus zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte ihn mit Salböl. Die Sünderin überschüttet Jesus im wahrsten Sinne des Wortes mit Liebe. Sie weiß, wer Jesus ist und glaubt, dass er ihr vergeben hat. Je größer die Schuld, umso größer die Vergebung und umso größer die Liebe, die die Frau Jesus zeigt. Jesus sagt dazu auch, wenn viel vergeben ist, der liebt viel. In Lukas 19 lesen wir, Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist in deinem Hause Heil widerfahren, denn er ist auch Abrahams Sohn. Es schließt sich an der Wochenspruch, der Menschensohn ist nicht gekommen und so weiter. Den haben wir schon gehört. In beiden Fällen kommt es zu einer sichtbaren Reaktion des Herzens mit Konsequenzen auch für den Mitmenschen. Die im Herzen erfahrene Gnade wird sichtbar. Und warum verhält sich jetzt der unbarmherzige Knecht nicht wie die Sünderin oder der Zachäus, auch ein Sünder? Warum bleibt er hartherzig? Er hat doch auch um Gnade gefleht, er hat doch auch sogar das Herz des Königs oder des Herrn erweicht. Warum bleiben wir manchmal unberührt und hartherzig angesichts der uns widerfahrenen Gnade? Und warum dringt die Gnade nicht durch bis in unser menschliches Verhalten? Diese Frage steckt gewissermaßen hinter dem Gleichnis und sie wird durch das Gleichnis nicht direkt beantwortet. Jesus benutzt aber mit der Person des Knechtes ein abschreckendes Beispiel. Es soll in uns eine Reaktion hervorrufen, nämlich so etwas würden wir doch nie tun. Und indem wir das aussprechen und sagen, dass wir doch praktisch besser sind als der Knecht, sind wir genau in die Falle des Gesetzes gelaufen. Herr, ich danke dir, dass ich kein Sünder bin. Immer wenn Jesus ein abschreckendes Beispiel verwendet, steht dahinter die Aussage, das könntest auch du sein. Wir sind alle in der Gefahr, an der einen oder anderen Stelle zu reagieren, wie der Knecht. Machen wir uns da nichts vor. Die göttliche Sündenvergebung und Gnade ist also mehr als ein formaler Schuldenerlass, oder eine Amnestie, also das Erlassen einer Strafe, einer Gefängnisstrafe. Der alte Bund lehrt uns, dass Gott ein Gott des Rechts ist. Und wer göttliches Recht verletzt, macht sich einer Strafe schuldig. Und es bedarf sowohl eines Opfers vor Gott, als auch einer Wiedergutmachung mit dem Nächsten, wenn es den Mitmenschen betrifft. Um nach dem Rechtsbruch Frieden und Ordnung vor Gott und den Menschen wiederherzustellen. Und Gott hat ein Recht darauf, die Tilgung der Schuld einzufordern. Das ist der König, der mit seinen Knechten abrechnen will. Das steckt dahinter. Und wir wissen, dass die erste menschliche Rechts- und Vertrauensbruch im Paradies tödliche Folgen für den Menschen hatte. Und der Mensch sich seither in einer unüberbrückbaren Trennung und einer unbezahlbaren Schuld, deswegen diese riesige Summe, die wir hier mal so ausgerechnet haben, befindet. Die Botschaft des Neuen Testamentes ist nicht, dass Gott eine Amnestie oder einen bloßen Schuldenerlass bringt, sondern dass er die Strafe, die uns zurecht galt, von uns auf seinen Sohn lenkt. Dieser hat aus Sicht Gottes Sicht die gerechte Strafe getragen und das notwendige Opfer vollbracht. Weil sein Blut und seine Tränen diese Erde berührten, und seine ewige Existenz mit unserer Sterblichkeit in Beziehung trat, gibt es eine geistliche Beziehung zwischen unserem Leben und Sterben und seinem Leben und Sterben. Darin besteht das Geheimnis der Erlösung. Erlösung bedeutet, dass es eine Kraft gibt, die stark genug ist, die Folgen der Schuld und der Trennung von Gott zu überwinden. Das kann keine Religion, keine Philosophie und keine Psychologie. Das kann nur das Lamm Gottes, Jesus. Wenn Jesus den Kelch des Leidens und Sterbens nicht getrunken hätte und als gesellschaftlich geachteter Rabbi oder vielleicht sozialrevolutionär reich und satt am Ende eines langen Lebens sich wieder irgendwie aus dem Staub gemacht hätte, hätten keine Möglichkeit der Errettung und keine Möglichkeit des Heils. Er wäre dann ein großer Religionsstifter, ein guter Mensch, aber er wäre eben nicht Heiland und Erlösend. Hat Jesus sich aber mit uns im Tod vollständig identifiziert und ist uns ganz gleich geworden, so tun wir in der Taufe dasselbe aus unserer Sicht. In der Taufe akzeptieren wir den Tod Jesu Christi als unseren eigenen Tod, haben wir gerade gehört. Sind wir nicht in seinen Tod getauft? Der Tod unseres alten gottlosen Wesens, unserer Gesinnung, die das Gute will, es aber nicht schafft, die Stolz und Unabhängigkeit sein will, die Angst hat vor dem lebendigen Gott, anstatt ihn zu lieben und nach seinem Willen fragen, all das wird von uns abgewaschen und unser altes Wesen ertränkt. In der Taufe werden wir von Gott zurückgekauft. Der, der uns zurückgekauft hat aus der Knechtschaft, der hat so viel für uns bezahlt, in dem Bild 60 Millionen Tageslöhne. Nur ein Bild, ja. Wir sind unrettbar verloren und der Preis ist unendlich hoch. Aber 60 Millionen sind ein Sprachbild. Es wurde also nicht nur eine Schuld getilgt, sondern ein Lösegeld gezahlt, um uns aus der ewigen Schuldenfalle zu befreien. Rückkauf bedeutet, dass wir jemandem gehören, einen Herrschaftswechsel vollzogen haben. Der Knecht im Gleichnis hat zwar eine Vergebung erwirkt, um seine Haut zu retten und die seiner Familie. Er hat aber nicht verstanden, wem er gehört. Und das Wesen, das vergebende Wesen des Königs, ließ ihn unbeeindruckt. Könnte das unser Problem sein? Wir holen uns formal Vergebung ab, wie heute beim Abendmahl. Und wir bleiben unberührt und unbeeindruckt von der Liebe unseres Erlösers. Vergebung ist die Basis für Veränderung, für Erneuerung, für eine lebenslange Umgestaltung durch den Heiligen Geist. Epheser 2, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Erst vergibt uns der Herr und dann hat er die größte Freude daran, aus uns Menschen zu sein, machen, die wir vor ihm sein sollen. Gott hat uns erlöst, damit wir die Beziehung zu ihm und die Beziehung zu unserem Nächsten auch wieder genießen können und Freude am Leben haben. Mal ganz einfach formuliert. Wenn der Herr ein so großes Opfer für uns vollbringt und das Beste und Teuerste für uns gibt, kann man bei Betrachtung der wesentlichen Bibelstellen über die Rettung des Menschen zwei logische Schlüsse ziehen. Erstens, er liebt uns unendlich. Zweitens, er ist unermesslich reich und großzügig. Nachdem er sein geliebtes Menschenkind zurückgekauft hat aus der Finsternis, entscheidet er sich ja nicht dafür, ihn in ein neues Gefängnis hineinzustecken, in einen neuen Hochsicherheitstrakt, nach dem Motto, damit er nicht wieder so was Dummes wie damals im Paradies anstellt, sondern er schenkt uns die totale Freiheit in Christus. Und nur darin kommt der Mensch zur Entfaltung, wird er umgestaltet, lernt von ihm und folgt ihm nach. Und das hat zwei große Konsequenzen, die sich auch in den beiden Gleichnissen von der Sünderin und von dem Sünder Zachäus widerspiegeln. Es entsteht eine tiefe, erste Konsequenz, Liebe zum Erlöser, wie die Sünderin, die Jesus die Füße küsst und ihn salbt. Der Bericht von der Salbung der Sünderin ist so etwas die Innenerfahrung des Glaubens, ist das Geheimnis der Liebe zum Herrn, die zum Beispiel in der Anbetung zum Ausdruck kommt. Der geistliche Mensch betet an mit allem, was er ist, und sein Herz ist angefüllt mit Dank und Lobpreis zu Gott hin. Ein solches Herz wird verändert und auch vor Verhärtung bewahrt. Und als zweite Konsequenz, es entsteht wie von selbst eine tiefe Liebe zu den Geschwistern und zum Nächsten, von der wir spüren, dass sie uns auch geschenkt ist und dass der andere zum Geschenk wird. Ich glaube, dass die Liebe, die Gott uns schenkt, eine andere Qualität hat als die Liebe, die wir spontan haben. Die ist in gewisser Weise ein Überbleibsel der Liebe, die eigentlich kommt. Aber die Liebe zum Nächsten wird auch von Jesus praktisch erneuert, bestärkt. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir nicht glauben, dass wir von uns aus auch immer alle Liebe haben. Sie muss uns immer wieder geschenkt werden. Plötzlich ist über dem Streit, dem Misstrauen, über der Unversöhnlichkeit eine starke Kraft, die sagt, vor dir steht einer, der meine Gnade und Liebe gerade jetzt braucht. Genau die Liebe, die ich vom Herrn empfangen habe. Eine Kraft, die sagt, wir müssen uns wieder finden, wenn wir uns verloren haben. Zum Beispiel auch in einer Partnerschaft. Manchmal funktioniert das nur im Verstand mit der Liebe zu den Nächsten. Was soll ich dann machen, sagst du, wenn ich gar keine Liebe für den anderen habe? Vielleicht solltest du dann beten und vielleicht zum Herrn sagen, Herr, ich bin in meiner alten und stolzen unabhängigen Natur abgestorben und du, lieber Vater des Himmels und der Erde, du kannst in mir neue Gefühle und eine neue Gesinnung schaffen. Schließlich hast du ja auch das Universum geschaffen. Du hast alles geschaffen. Dann kann der Heilige Geist in mir auch eine neue Liebe zu dieser Person entfachen und schaffen. Wir haben den 400 Millionen Euro Gott. Das ist ein sehr plattes Bild, aber es soll auch sagen, dass eigentlich dieser Gott so reich ist, dass er eben nicht nur vergibt, sondern auch Neues schafft. Er schafft aus seinem Reichtum Neues. Wir sind sehr stark davon überzeugt, dass Gott alles geschaffen hat. Baum, Pflanze, Tiere, Mensch, Universum, alle Sonnensysteme. Da sind wir völlig d'accord, dass Gott es geschaffen hat. Aber wenn es um diesen Bereich geht, dass wir uns verändern, da meinen wir so ein bisschen, dass dieser Bereich in unserer moralischen Verantwortung liegt. Gott will uns doch nicht nochmal strafen, indem er uns hängen lässt und sagt, so mein liebes Gotteskind, jetzt streng dich mal an. Und zeig mal, was dir meine Vergebung wert ist. Beweise mir doch mal endlich, dass du ein besserer Mensch geworden bist. Das steht also Gott sei Dank nicht in meiner Bibel. Sondern da steht, rüste du mich aus mit einem willigen Geist oder erschaffe du in mir ein reines Herz. Das ist Teil dieser Erlösung. Es gibt nur eine Liebe und das ist die, die vom Himmel aus der Herrlichkeit des Herrn in dein Herz fließt und durch dein Herz durch zum Nächsten. Innen Jesus und außen Kaktus mit Stacheln, das geht irgendwie nicht. Wenn diese Umgestaltung in uns nicht funktioniert, wenn wir meinen, wir hätten eine solche Art zu vergeben nicht nötig, was unser menschlicher Stolz ja sagt, dann gleichen wir einem, der versucht, sich über die geistlichen Naturgesetze zu erheben. Und was passiert? Wir werden automatisch wieder in diese Gerichtsdimension hineingeraten, aus der uns Jesus befreit hat. Und plötzlich werden wir wieder diesen Fluch spüren, Auge um Auge. Und es wird mit bleierner Kraft werden wir wieder hineingezogen in diese Verkettung von Umständen. Und da spürt man wieder die Folterknechte, wie in diesem Gleichnis. Da reicht schon ein kleiner Groll, ein kleiner Zorn, ein ungeduldiges Wort, eine unversöhnliche Geste, ein kleiner scharfzüngiger Kommentar zum Fehler eines anderen. Eigentlich müsste von uns allen der vordere Teil der Zunge fehlen, so oft wie wir uns eigentlich auf unser Mundwerkzeug draufbeißen müssten. Ich komme zum Schluss und zum Anfang zurück. Petrus versucht die Frage nach der Vergebung untereinander auf der Ebene des jüdischen Gesetzes zu klären. Wie oft muss ich vergeben? Und Jesus antwortet ihm auf der Ebene der Gnade und entlarvt das Gesetz als eine Art, Gott zu berechnen. Bitte mal das nächste Mal sehen, ob es funktioniert. Das ist diese Ebene. Es geht hier nur um einen Ausgleich. Haben wir vielleicht in diesem Sinne Rechnungen offen? Sind wir Menschen in diesem Bild gefragt der Gnade oder gar noch des Gesetzes? Wollen wir mit Gott rechnen? Ist Gott nur ein Lückenbüßer für unser ständig schlechtes Gewissen? Das Erlassen der Strafe allein macht noch keinen neuen Menschen. Gott vergibt nicht nur Schuld, sondern verwandelt unsere Schuld in ein Kapital, wenn wir bereit sind, uns von ihm erneuern zu lassen. Wer in Christus lebt, sieht, wie aus seinen Lebenskatastrophen Chancen werden. Und wer sein Versagen vor dem Herrn anerkennt und eingesteht vor sich selber und vor dem Herrn, und der erhält Zugang über die Vergebung und Gnade zur Wiederherstellung und Erneuerung und Heilung durch Jesus selbst. Gott tilgt nicht nur die Schuld, sondern er sorgt für reichlichen Gewinn. Wir nehmen jetzt Platz am Tisch des Herrn, und bevor wir ein Lied zusammen singen, habe ich einfach mal vorgeschlagen, wenn wir noch einen Moment still sein. Ich habe diesen Text, den wir sonst auch gerne singen, einfach hier nochmal hingestellt, aus dem so schön hervorgeht, dass wir in Christus nicht nur eine formale Vergebung, sondern den Reichtum seiner Gnade erhalten und in diesem Reichtum alles finden, was wir brauchen, und unsere Armut wird zu einem geistlichen Reichtum. Wir sind einen Moment still. Darüber.